So, dann ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen, Herr Pellinger, in Dialog treten darf. Und wir können uns mit diesem Thema beschäftigen, Kunst und Politik. Ich bin Künstler, ich bin kein Politiker. Ich bin aber aufgewachsen und meine erste Karriereschritte gemacht in Sowjetunion. Also ich bin Zeuge und auch Mitwirkende davon und dort, wo wirklich Politik einen sehr bewussten und sehr starken Einfluss auf Kunst genommen hat. Und ich würde sagen, es ist deswegen so, weil die Diktatur, die natürlich zu verschiedenen Zeiten auch unterschiedlich hart war in Sowjetunion, und Stalin-Zeiten kann man nicht mit Brezhnev-Zeiten vergleichen, aber man muss schon sagen, also die Diktatur erkennt die Wichtigkeit und die Macht der Kunst sehr. Und das ist schon ein hohes Zeugnis, würde ich sagen, für Kunst, wenn man bedenkt, wie sich Diktatur bemüht, über die Kunst zu verfügen und die Kunst zu eignen. Und dafür wird ganz einfache Mittel verwendet. Ich weiß nicht, wie dieser Satz auf Deutsch genau klingt. Auf Russisch klingt es Peitsche und Lebkuchen. Ja.
Zuckerbrot und Peitsche.
Ah ja, okay. Also, ja, ja, aber interessant in anderer Reihenfolge. Ja,
ja, ja, der Versuch, die Kunst zu korrumpieren und damit nützlich zu machen.
Genau.
Wenn das nicht gelingt, dann kommt die Repression.
Ganz genau, ganz genau. Ja, und so wurde natürlich, so wurde mit Kunst und Künstler umgangen. Und Prinzipien waren sehr klar. Also klassische Kunst, das, was approbiert wurde, positiv wirkt, verständlich ist, das ist also berechenbar, das ist gut, das darf man machen. Und wer diese Linie folgt, und das wurde entwickelt dann in Richtung Sozrealismus, ja, also das ist ja bekannt, Sozrealismus, eigentlich wurden alle Mittel und Inhalten eingefroren, so ungefähr wie im 19. Jahrhundert. Also die Musik dürfte weniger forschen, andere Mittel verwenden, als zum Beispiel bei Tschaikowski, würde ich sagen. Und also wer diese Linie auch rein als Technik folgte, und Inhalte sollten natürlich auch passen, also die Themen sind neuer Mensch, Bau des Weges in die kommunistische Zukunft. Also wer das gemacht hat, und man muss schon sagen, also das hat nicht bedeutet, dass alle gegen eigenem Gewissen hundertprozentig gehandelt haben. Also es waren wirklich Künstler, die von Systemen und von Idealen von Kommunismus überzeugt waren, und sie dachten, sie tun wirklich ganz was Gutes und Positives. Und ja, also diese Künstler wurden sehr belohnt, und die haben ein sattes Leben gehabt, würde ich sagen. Also ich kann mich erinnern, als ich die Wohnungen von Opernsängerinnen von Bolschoi, von Stalin-Zeiten besucht habe, und was das für Dimensionen waren dort, und zum Beispiel Autos mit Chauffeur und so weiter. Und das klingt vielleicht für Westen nicht so besonders spannend, aber damals im Vergleich damit, unter welchen Umständen und Bedingungen normale Leute dort gelebt haben, das war schon ein riesiger Unterschied. Und von der anderen Seite moderne Kunst, wirklich moderne Kunst und Künstler, die nach neue Wege gesucht haben, die geglaubt haben, die Kunst hat Recht auf eigene Wege und erforscht und entwickelt sich selbst. Also das waren gefährliche Entwicklungen für die Regierung, für Ideologie dort, weil man weiß ja nicht, wo es hinführt, natürlich. Ja, und wenn man solche Einflüsse auf Volk erlaubt, weiß man nicht, was dann die Leute fühlen und denken. Und man kann natürlich solche Leute, wo man nicht weiß, was in ihnen, in ihrem Unterbewusstsein passiert, und diese moderne Musik hat mit Unterbewusstsein sehr viel zu tun, wie kann ich diesen Menschen steuern und erziehen in richtige Richtung. Also die haben dann hart um ihre Existenz gekämpft, sozusagen.
Zunächst will ich auch danken, dass ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen, Herr Kumenko, hier zu diskutieren. Ich bin Politikwissenschaftler, das heißt Sozialwissenschaftler, der sich mit dem Phänomen Politik beschäftigt, grundsätzlich ausgehend von einem erfahrungsbasierten, das heißt empirischen Verständnis von Politik. Und meine Ausgangsüberlegung ist, Politik und Kunst können nie völlig voneinander getrennt werden. Die Frage ist, wie geht die Politik mit der Kunst um? Freilich auch umgekehrt, wie geht die Kunst mit der Politik um? Und da gibt es natürlich wesentliche Unterschiede in diesem Verhältnis, etwa in liberalen, westlichen, pluralistischen Systemen und in Einparteiensystemen, wobei hier wiederum sicherlich zu unterscheiden ist, totalitäre oder autoritäre Einparteiensysteme, etwa zwischen Stalin und der Spätphase der Sowjetunion, gibt es Unterschiede, etwa was die Repression und die Intensität der Unterdrückung betrifft. Aber wenn wir davon ausgehen, dass in der liberalen ist gleich westlichen Demokratie Kunst nicht Repression zu befürchten hat, sie kann natürlich sehr wohl und sie kommt unvermeidlich in gewisse Abhängigkeiten. Denn wer entscheidet, welches Stück in einem Theater aufgeführt wird? Wer entscheidet, welches Bild in einem staatlichen oder auch frei finanzierten privaten Museum angekauft wird? Das sind immer Entscheidungen, die natürlich auch die Machtfrage aufwerfen. Und auch wenn jemand, der sozusagen nicht in der Gunst des künstlerischen Marktes ist und daher nicht aufgeführt wird, dessen Bilder oder deren Bilder nicht in Museen aufgehängt werden, nicht befürchten muss, sanktioniert zu werden, aber es fehlt der Erfolg, es wird auch die ökonomische Grundlage der Existenz berührt. Das heißt, hier könnte die Politik hineinspielen und gerade auch in Systemen, die ja in eher Kontinentaleuropa, in westlichen Demokratien üblich sind, dass der Staat und damit die Politik sehr wohl versucht, Kunst zu unterstützen, bleibt die Frage, welche Kunst wird unterstützt, welche Kunst wird nicht unterstützt. In liberalen Demokratien neigt man dann dazu, die Frage auszulagern, sozusagen in Beiräte, in bestimmte Gremien, in denen Künstlerinnen und Künstler selbst bestimmen sollen, was gefördert wird. Das ändert aber nichts an der Frage, dass manche ausgeschlossen werden müssen, unvermeidlich. Es können nicht alle, die ein Theaterstück fertig schreiben, im Burgtheater aufgeführt werden. Das geht nicht. Das heißt, die Frage der Verteilung, der künstlerischen Zugang, des künstlerischen Zuganges ist nach wie vor da. Freilich, und das ist natürlich der wichtige Unterschied, es fehlt die Repression im Sinne von, dass man nicht wie etwa in der Sowjetunion um die Existenz fürchten muss. Also Schostakowitsch, und da gibt es ja genügend Quellen dazu, hat in den 1930er Jahren eine Zeit lang jede Nacht mit dem gepackten Koffer neben dem Bett verbracht, weil er nicht wusste, ob er nicht in der Früh von der Geheimpolizei abgeholt wird. Das ist in westlichen Demokratien grundsätzlich nicht zu befürchten. Zu befürchten ist freilich, dass die ökonomische Grundlage verloren gehen kann, mangels des Erfolges auf dem Markt, der auch zumindest indirekt politisch mitbestimmt wird. Und nur ein Beispiel. Also für mich ist rückblickend, ich war damals noch ein Kind, als das ein großes Thema war, die Friedenstaube von Picasso, Pablo Picasso, Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs. Einer der gigantischen Erfolge, was Verbreitung, was Bekanntheit in der bildenden Kunst Mitte des 20. Jahrhunderts betrifft. Aber natürlich war das eine politische Botschaft, durchaus im Interesse der spätstalinistischen Außenpolitik. Das heißt, das war Politik. Und diese Kunst im Dienste einer bestimmten Politik, der Politik der Kommunistischen Partei Frankreichs und damit indirekt der Politik der Sowjetunion, die war möglich, die war erlaubt. Das heißt, es gibt doch so etwas wie einen freien Wettbewerb. Vielleicht ein zweites Beispiel noch als zur Unterstreichung meines Zuganges. Bert Brecht, der so etwas wie zum Staatskünstler der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der DDR wurde, dessen dramaturgische Qualität für mich außer Streit steht. Bei der Friedenstaube von Picasso war ich ein wenig vorsichtig, das außer Streit zu stellen. Das ist ein bisschen sehr naiv, plakativ. Aber Brecht steht für mich außer Streit. Und gerade auch, weil auf der einen Seite politisch genutzt wurde von der kommunistischen Diktatur, wurde auf der anderen Seite über bestimmte Phasen in Westeuropa nicht aufgeführt, gerade auch in Österreich nicht. Das heißt, Politik und Kunst haben immer etwas damit zu tun. Was aber zu fordern ist, ist der freie Diskurs darüber, die freie Debatte, warum wird eine Kunst nicht stattfinden, warum wird eine Kunst sehr wohl stattfinden, warum wird Brecht gespielt, nicht gespielt, warum hat Picasso mit seiner ein wenig naiven Friedenstaube einen gigantischen Erfolg in der bildenden Kunst gehabt und warum andere nicht. Das heißt, die Debatte muss erlaubt sein. Die Freiheit des Wortes, die Freiheit des Widerspruches muss erlaubt sein, unbeschadet dessen, dass wir nicht umhin können, immer zu sagen, eine politikfreie Kunst ist nicht möglich.
Genau. Dazu, was Sie jetzt gerade gesagt haben, kommt, wenn Sie das gesagt haben, kommen mir ein paar Beispiele in Erinnerung, die komischerweise jetzt nicht mit Sowjetunion zu tun haben, sondern mit Deutschland zu tun haben oder Österreich. Wir kennen den Komponisten Pfitzner.
Ja.
Und der ist wirklich ein ganz, ganz toller Künstler und ausgezeichneter Komponist, der ein bisschen mit seiner Kunst im Schatten von Richard Strauss gestanden ist. Aber das ist außer Frage, dass er wirklich ganz viele tolle Sachen komponiert hat. Und seine Verbindung zu Nazis war eben stark und belegt, sagen wir so. Und deswegen, als die Nazi-Zeiten vorbei waren, war Pfitzner eigentlich ein Tabu. Und erst viel später eigentlich wurde gesagt, na gut, trennen wir diese Sachen voneinander. Also das ist vielleicht seine Einstellung damals und das ist immer große Frage, wie freiwillig, wie konform einer ist oder nicht, welche Strategie er aussucht, um in schwierige Zeiten zu überleben. Ich denke an Film Mephisto zum Beispiel mit Brandauer. Also ich finde, das ist sehr gut und klar dort thematisiert. Also da sind auch die Nebenwirkungen von einer sehr positiven Entwicklung, wenn man sagt, so, wir machen einen Strich mit Nationalsozialismus, aber dann werden auch solche Künstler als Künstler auch irgendwie ein Tabu. Und das ist wiederum keine positive Sache. Oder ich weiß, Chorkunst wurde auch eine lange Zeit nach den Nazi-Zeiten eigentlich auch ein ziemlicher Tabu, ja, weil man befürchtet hat, oder Marschenmusik, ja, also mein Gott, nur nicht Chor, es erinnert an jene Zeiten und. Und das ist aber tolle Kultur, hat mit Volkskultur zu tun auch. Ja? Es gibt fantastische Werke.
Ja, ich glaube, ein spannendes Beispiel ist Richard Wagner. Im Staat Israel war es lange Zeit unmöglich, ein Werk von Richard Wagner aufzuführen, vor allem, weil Richard Wagner offener Antisemit war, der ja das Judentum in der Musik sozusagen punziert hat. Das war eine Konstruktion. Die jüdische Musik gibt es natürlich nicht, aber Wagner hat sie erfunden, um dagegen zu polemisieren. Das heißt, für mich ist nachvollziehbar und verständlich, dass der jüdische Staat jahrelang Wagner, dessen Qualität als Komponist natürlich unbestritten ist, nicht in Israel aufgeführt werden konnte. Inzwischen darf er aufgeführt werden, er wird aufgeführt. Das heißt, es war nach einer bestimmten Phase des Schocks nach dem Holocaust, des Schocks nach dem Ende des Nationalsozialismus, es nicht möglich, es ist möglich geworden. Durch den freien Diskurs, dadurch, dass sich Menschen in Israel dafür eingesetzt haben, den Komponisten Wagner zu trennen, so weit wie möglich, vom antisemitischen Polemiker Wagner. Übrigens auch die Bayreuther Festspiele waren nach 1945 längere Zeit quasi tabu, weil sie vom Nationalsozialismus propagandistisch instrumentalisiert worden sind. Das heißt, im Diskurs kann man dann versuchen zu überlegen, zu überzeugen, dass man das eine vom anderen trennt.
Genau, so wie der Mensch selbst. Ja? Also ein genialer Künstler schöpft oder durch ihn wird was geschöpft. Ja? So ist es und manchmal, und viele haben das belegt und gesagt, aber persönlich ist er nicht etwas Unglaubliches und Besonderes und Hochinteressantes. Es war oft der Fall. Es muss nicht immer so sein. Und deswegen, wie der Mensch als Mensch gelebt hat und was er dabei gedacht hat und sich geäußert, ist oft eine Sache. Und was durch ihn zur Welt gekommen ist, das ist manchmal das andere. Ja?
Es ist manchmal das andere, wobei ich natürlich persönlich nicht umhin kann, wenn ich etwa den Walkürenritt höre, denke ich an den nationalsozialistischen Rundfunk. Ja. Unvermeidbar. Das heißt, ich kann nicht vollständig trennen, die Qualität von Richard Wagner und die politische Rolle, in der er in der NS-Zeit gebracht wurde. Das kann ich nicht trennen. Das heißt natürlich nicht, dass ich die Aufführung des Walkürenrittes untersagen möchte. Überhaupt nicht. Aber ich denke daran, unvermeidlich. Genauso, wenn ich Schostakowitsch höre, denke ich daran, welche Sorge, welche Ängste er gehabt hat in den späten 1930er Jahren, von der sowjetischen Geheimpolizei früh am Morgen abgeholt zu werden. Das kann ich vielleicht, weil ich eben nicht primär Künstler, sondern Sozialwissenschaftler bin, das kann ich nicht vollständig trennen. Trotzdem würde ich mich natürlich striktest dagegen verwehren, dass man Richard Wagner deswegen nicht aufführen darf. Wobei ich gleich hinzufüge, ich sage das als Nichtjude, ich habe natürlich ein sensibleres Verständnis dafür, dass im Staat der Juden jahrelang Wagner nicht aufgeführt werden konnte. Inzwischen, wie gesagt, darf er ja. Und das spricht für eine allmähliche Entkrampfung. Trotzdem, politisch wird Wagner immer auch als Antisemit und nach seinem Tod auch instrumentalisiert durch seine narzisstische Schwiegertochter und durch den deutschen totalitären Diktator hier immer wieder genutzt worden ist. Das kann ich nicht vergessen. Ändert aber nichts daran, dass etwa Teile der Musik von Wagner, der mir etwas ferner steht als etwa Richard Strauss Rosenkavalier oder Alle Verdi-Opern, das ist mein persönlicher Geschmack. Aber das ist jetzt nicht Ausdruck, behaupte ich einmal, einer politischen Beurteilung. Denn ich sehe ja auch im Rosenkavalier diese Heroisierung des Marie-Theresianischen Spätbarocks, die antiaufklärerischen Elemente, die da drinnen sind. Genauso wie ich auch sehe, dass bei Verdi italienischer Nationalismus durchschlägt in vielen seiner Opern, was mir politisch nicht sympathisch ist. Aber ich maße mir an oder ich nehme für mich in Anspruch zu sagen, natürlich ist Wagner hervorragend. Ich persönlich schätze Verdi mehr, weiß aber, dass beide in unterschiedliche Formen politisch instrumentalisiert und genützt worden sind.
Interessant ist, wenn wir über Wagner und Verdi sprechen, die Zeit, wann sie gewirkt haben und dass sie gewisse nationalistische Ideen auch in ihrer Kunst verkörperlicht haben, das hat tatsächlich mit politischen und sozialen Entwicklungen jener Zeit auch zu tun. Ja? Und vielleicht ohne dessen hätten sie auch nicht so viel Energie und Kraft für ihre Kunst auch geschöpft, weil sie wurden sehr inspiriert und berufen sich gefühlt, irgendwie durch ihre Kunst diese energetische Impulse von sozialer Entwicklung und politischer Entwicklung öffentlich zu machen. Ja? Also das ist vielleicht auch die Wahrheit, dass die Kunst und Künstler schöpft seine Energie natürlich nicht nur aus Kunst und nicht nur von überirdischen Kräften, sondern wirklich sehr daran beteiligt ist, was bei uns auf der Erde mit Menschheit passiert.
Ja, das ist zweifellos so. Nicht, dass Nabuccos Gefangenenchor verstanden wurde im habsburgischen Norditalien als ein Chor der italienischen nationalen Freiheitsbewegungen gegen die Habsburg-Herrschaft unterstützen sollte. Das ist ganz klar. Nur vielleicht noch eine Bemerkung für die Parteilichkeit der Kunst. William Shakespeares Königsdramen und vor allem Richard III. Waren in seiner Zeit höchst politisch. Sie waren Parteinamen für das Haus Tudor, das sich gegen das Haus York, das von Richard III. Vertreten wurde, durchgesetzt hat. Und dass Richard III. Für uns heute der Schurke schlechthin ist, der Mörder schlechthin ist, das Negativbild eines Herrschers schlechthin ist, ist auch die Folge der Parteinahme von William Shakespeare. Und diese Parteinahme ist auch im Zusammenhang zu sehen mit der Förderung, die er von den Tudor-Monarchen erhalten hat. Das ändert nichts an der hohen Qualität seiner Königsdramen. Aber der Zusammenhang ist da, auch im Sinne einer heute vielleicht anders als bei Verdi bedenklicher wirkenden politischen Parteilichkeit.
Gut, also man kann sagen, egal wie sich der Künstler positioniert, auch wenn er behauptet, ich will mit Politik nichts zu tun haben, ist er ein Teil von sozialem Leben und von Politik. Also wird entweder direkt instrumentalisiert oder nach seinem Tod instrumentalisiert und trotzdem dadurch abgestempelt, oder er sagt, ich bin dagegen, ich will nichts damit zu tun haben. Und auch diese Position ist eine politische Position, ja, und steht in Zusammenhang mit Politik.
Also wer in Zeiten des Kalten Krieges erklärt hat, er hat damit nichts zu tun, hat ja damit auch eine politische Position bezogen. Das heißt, Kunst kann nicht sich der Politik entziehen. Kunst kann sich einer bestimmten Form der politischen Instrumentalisierung entziehen. Und hier spielt die Zeit natürlich auch eine Rolle. Dass wir heute, wenn wir Shakespeares Königsdramen sehen, nicht mehr daran denken, wie parteilich das war am Beginn der Neuzeit, weil für uns die Rosenkriege so weit entfernt sind und die Frage der Legitimität des Hauses Tudor sich heute natürlich längst nicht mehr stellt, ändert nichts daran, dass wir, wenn wir ein wenig ernsthaft über das Verhältnis Kunst und Politik diskutieren wollen, das zur Kenntnis zu nehmen haben. Shakespeare war ein hochpolitischer, auch ein hochparteilicher Dichter. Und das ändert überhaupt nichts daran, dass er aus guten Gründen wohl der meistgespielteste Dramatiker aller Zeiten ist und wohl auch bleiben wird.
Gut, dann würde ich sagen, wir sind froh, dass trotz dieser Unterschiede von Systemen und von dem Druck, der auf Kunst und Künstler ausgeübt wird, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Härte, die Kunst überlebt und sie lebt.
Also, in dieser Form kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Unbeschadet der Instrumentalisierung, der im Prinzip nicht vermeidbaren Instrumentalisierung von Kunst durch verschiedene politische Tendenzen und Systeme. Die Kunst ist ein zentrales Qualitätsmerkmal der menschlichen Gesellschaft und ihre Freiheit ist zu verteidigen, unbeschadeter Einsicht in ihre Vermischung mit politischen Intentionen, die eben passiert. Und die Reduktion des repressiven Charakters, des potenziell repressiven Charakters dieser Verflechtung, das ist ein wichtiges Anliegen im Sinne der Freiheiten, der Grundfreiheiten der Demokratie.
Na gut, also ich finde, bessere Schlusswörter kann man überhaupt nicht sagen. Und zwar schade, dass das unser Dialog zu Ende gehen muss irgendwann mal. Das ist so.
Ich hoffe, er geht nur heute zu Ende. Ich hoffe, ja. Er setzt sich in verschiedener Form immer wieder fort. Er muss fortgesetzt werden.
Ja, das hoffe ich auch sehr. Ja. Also, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön.